Apfelplausch mit Lukas Gera und Roman van Genabit.
Hallo und herzlich willkommen zum Apfelplausch Folge 437. Wir nehmen am Karfreitag auf, völlig verbissen in unsere Passion, den Apfelplausch zu euch zu bringen. Auch am heiligsten Osterfeiertag sind wir hier und sprechen zu euch jetzt. Und
mir fällt gerade auf, es ist noch schlimmer eigentlich, oder was unter Anführungszeichen schlimmer, denn wir nehmen um 15 Uhr Punkt, starten wir jetzt diese Aufnahme. Also die ganz Gläubigen unter euch, die Sterbestunde. Aber gut, nach diesem ganz schwarzen und negativen Einstieg wird es jetzt positiver.
Ja, du hast bei dir gibt es Neuigkeiten hinsichtlich des Apple-Geräteparks.
Ich habe es getan. Ich habe ja in den letzten Folgen immer mal wieder durchscheinen lassen, ich warte auf ein neues MacBook. So, dann ist es gekommen. Dann habe ich erzählt, ich weiß nicht welches, soll ich mir vielleicht doch ein Mac Mini holen und so. Und eigentlich brauche ich ja einen Ersatz sowohl für meinen iMac, der im Büro steht, als auch für meinen unterwegs Laptop, das MacBook Pro. Und das Setup, das ich im Moment habe, ist schon irgendwie ganz cool. Aber also der iMac hat einen M1-Chip und das MacBook Pro den M1 Pro. Das ist wirklich mittlerweile sehr schwierig geworden. Und jetzt habe ich mir überlegt, gut, Optimalfall wäre eigentlich ein MacBook Pro, ein neues zu kaufen mit den M5-Chips und dazu ein Mac Mini mit einem Studio-Display. Jetzt habe ich mir aber mal diese Mac Minis konfiguriert und ich habe es dir eh geschrieben schon über iMessage und in der Wunschkonfiguration von mir hat der tatsächlich 14 bis 16 Wochen Lieferzeit.
Das ist schon krass.
Das ist wirklich krass. Und das war jetzt nicht irgendwie 256 Gigabyte oder Mac Studio, also irgendwie was völlig Abgefahrenes. Nein, ein Mac Mini mit 64 Gigabyte RAM, so wie ich das gesehen habe. Also, und ich glaube, ich habe den M3 Ultra da reingepackt, irgendwie so. Hm. Dachte ich mir, gut, das wäre doch irgendwie eine zukunftsträchtige Geschichte. Aber dann erstens so viel Wartezeit und zweitens sind ja die Gerüchte immer noch da, dass im Herbst ein Update kommt, der Mac Minis und auch der iMacs und so, man weiß es nicht. Der iMac Pro steht auch noch immer so ein bisschen, irgendwo könnte es den geben, das wäre ja mein Traumgerät eigentlich. Deswegen ist es jetzt erstmal ein MacBook geworden. Ein MacBook Pro mit M5 Pro, das den etwas besseren M5 Pro mit 20 Kernen, und 64 GB Arbeitsspeicher. Den habe ich mir heute Nacht bestellt.
Mann.
Das sind so die Shopping-Nächte. Man kann sich das dann irgendwie ein bisschen schön rechnen. Ja. In der Nacht besser als am Tag. Ja, er soll jetzt ankommen Mitte April. So, glaube ich, 20. April. Und ich hoffe, ich kann dann sehr bald hier schon berichten, wie dieser Sprung gelaufen ist und wie die neuen M5-Chips sich schlagen. Eine Sache gehört ja auch noch zu diesem Auswahlprozess dazu und ich bin ganz froh darüber, dass ich diesen Entscheidungsprozess etwas in die Länge gezogen habe. Denn da kommt mal wieder unsere Apfelplausch, unsere Apple-Erfahrung zum Vorschein. Wir sagen ja immer, oh, konservativ, erste Testberichte abwarten und so. Ja, es hat sich rentiert. Jetzt gibt es doch tatsächlich Berichte, dass der M5 Max für das 14-Zoll-Gerät zu krass ist. Oder?
Ja.
Habe ich das richtig gelesen? Also der drosselt einfach relativ schnell herunter. Und da habe ich ein extremes Déjà-vu-Erlebnis zu 2016 ein bisschen bekommen.
Ja, also man möchte eigentlich glauben, dass, vor allem, wir hatten es ja immer noch mit diesem, wenn man jetzt noch ein bewährtes Muster kauft, bevor Apple irgendwie experimentiert und ein neues Design einführt und so weiter. Man sollte eigentlich davon ausgegangen sein, dass das Apple nicht passiert, weil es auch in den vergangenen Jahren so nicht aufgetreten ist. Aber ja, was ist genau los? Das MacBook Pro 14 Zoll, beziehungsweise der M5 Max, ist für das MacBook Pro 14 Zoll offenbar ein bisschen zu overpowered. Also es gibt verschiedene Tests, die von Notebook-Check aufgegriffen wurden. Da haben verschiedene YouTuber auch getestet und festgestellt, dass der halt sehr schnell runterdrosselt innerhalb von unter ein paar Minuten, von der, also die maximale Leistungsaufnahme wird halt runtergedrosselt. Und dann liegt sie, die fällt dann in zwei Schritten deutlich ab und liegt dann irgendwie so bei 45, 46 Watt oder so. Und das ist halt vergleichsweise wenig im Vergleich zum 16 Zoll. Da sind es konstant irgendwie über 60 Watt. Und also bricht auch die Taktfrequenz ein. Jetzt ist das ein bisschen noch ein bisschen unklar, weil es scheinen nicht alle Geräte gleichermaßen betroffen zu sein. Es sind bestimmte Modelle wohl stärker. Also die haben das besonders besonders ausgeprägt. Es gibt einen YouTuber, der spekuliert ein bisschen. Es könnte sein, dass in einigen Chargen oder Geräten einiger Chargen die Wärmeleitpaste falsch aufgebracht wurde. Und es gibt auch jetzt schon erste Akrobatik, die Dinger zu tauschen. Es gibt wohl auch bestimmte Prozeduren, nach denen man das tun kann. Und mit etwas Glück, beziehungsweise Glück wirst du gar nicht unbedingt so brauchen, du hast ja dann diese 14-tägige Rückgabefrist und so, kannst du das auch machen. Aber das ist halt etwas, auf das man aktuell achten sollte. Wer sich also einen richtig ausgemaxten M5 Max MacBook 14 Zoll besorgt, sollte schnellstens, auch wenn er es vielleicht sonst die nächste Zeit erstmal gar nicht brauchen wird, die Geekbench 6 App laden und sich anschauen, wie das Tool unter Last oder auch einfach andere Tools, die den stark auslasten, ob sein Modell auch runtertaktet. Und bei denen, die davon nicht so stark betroffen sind, ist es für mich zumindest nach meiner Lektüre der diversen Fundstellen auch nicht so ganz klar, ob das Problem dort gar nicht besteht oder einfach nur weniger scharf ist. Ich finde es auch ein bisschen erstaunlich, dass die Tests, die ich zuvor gelesen hatte, das nicht wirklich abbilden. Also ja, wurde halt auch schon grundsätzlich auf das Phänomen verwiesen, dass kleineres Gehäuse, weniger Raum, weniger Möglichkeiten, Wärme abzuleiten, aber nicht in diesem speziellen Kontext. Also das ist etwas, das sollte man auf jeden Fall im Auge behalten, wenn man auf die extreme Leistung angewiesen ist und das im kleinen Formfaktor.
Ich war ja schon sehr scharf auf die 128 GB RAM. Mhm. Deswegen, da musst du dann einen Max-Chip nehmen. Bist dann auch gleich bei 6.000 Euro. Da muss ich wirklich, ich dachte mir eigentlich schon, nee, das kann es nicht sein. Aber wenn ich mir dann denke, dass er doch als Ersatz für sowohl mein MacBook sozusagen, als auch für den iMac, indem ich da einfach ein Studio-Display hinstelle und das MacBook dann ins Büro mitnehme, das wäre halt schon eine Mega-Kombi gewesen, bis da mal irgendwas kommt in Richtung Mac Mini. Ja. Und so dachte ich mir dann, so für den krassen Office-Gebrauch, das heißt krassen Office-Gebrauch, aber ich mache gerade sehr viel Experimente mit Cowork von Claude und Codex von OpenAI. Und da merkt man halt einfach, dass du hast so viele Fenster offen und so viele Browser offen und so. Das braucht einfach Arbeitsspeicher. Also da geht diesen Max-Chip, den brauche ich im Leben nicht. Ich brauche auch nicht den M5 Pro mit 18 Kern CPU und 20 Kern GPU, aber ich brauche ihn eben schon, um die 64 GB RAM irgendwie an den Start zu bekommen. Also ja. Aber das war so der ausschlaggebende Bericht dann vom Fabian auf Apple Page. Der hat mich dann doch vom Kauf nochmal abgehalten und mir einiges an Geld gespart. Vielen Dank, lieber Fabian. Das ist doch etwas verschmerzbarer jetzt.
Ja, die 64 GB RAM, da sagst du was. Also ich muss ja auch sagen, meine alte Gurke hier, das kann man ja inzwischen trotz Akkutausch und so weiter gut runtergerockt irgendwie. Aber ja, also ich habe jetzt auch gerade wieder endlos viele Apps, nicht nur in Safari irgendwie zig hunderte von Tabs, sondern auch ganz, ganz viele, wirklich ganz, ganz viele Apps, irgendwie so 12, 13 und es ist überhaupt nicht langsam. Und das ist schon gut.
Das ist echt spannend. Also da freue ich mich und da bin ich auch ein bisschen beruhigt, weil ich dachte eigentlich, dass du schon auch mit der Performance von deinem MacBook öfters unzufrieden warst. Hast du eigentlich einen Max-Chip drin?
Ja. Okay. Nein, also man kann das nicht...
und 64 GB. Aber es ist schon ein deutlicher Unterschied zum Pro und 32.
Ja, man muss das auch unterscheiden. Ich war niemals mit der Hardware-Performance unzufrieden. Hm. Die habe ich aber auch wirklich niemals wirklich so ausgelastet. Ich habe meine Unzufriedenheit rührt eigentlich bei dieser Maschine ausschließlich über Software-Sachen her. Also immer wenn irgendwas war, waren es Software-Issues. Und ich habe auch oft genug mit Apple im Konflikt gestanden oder mit im Austausch gestanden und gesagt, hey, ich habe hier also in früheren Jahren war das, ich habe hier die Mördermaschine für ein Schweinegeld hingestellt und habe es ausgerüstet wie für einen Mondflug in 200 Jahren und dann muss ich mich mit langsam ladenden und quälend trägen Webanwendungen rumärgern, die ihr es nicht hingekriegt habt, weil ihr euer blödes Webkit nicht vernünftig macht. Was soll das?
Alleine Apple Music, wie schlecht das immer noch ist.
Also Apple Music ist wirklich eine ganz mies.
Aber gut,
ganz,
da
ganz
bringt mies. Auch jeder Arbeitsspeicher nichts und jeder M5 Ultra, selbst wenn der kommt, bringt null. Es bringt einfach nichts. Gut, das erwarte ich mir auch gar nicht. Aber also das Chrome, Safari und alle möglichen Fenster. Ich habe, glaube ich, im Moment hier 3 Chrome-Fenster mit jeweils 8, 9 Tabs und Safari parallel offen. Das ist einfach der Workflow. Den ich mittlerweile habe, weil du so viele KI-Anwendungen und da willst du noch was machen und da soll ein Agent die Mails checken und so. Klingt abgefahren, aber das ist einfach ja schon ein strategischer Kauf auch, weil ich gedenke, diesen Rechner wieder 3 bis 4 Jahre zu nutzen und der Trend geht ja total in diese Richtung. Also ich hoffe am Ende, das wird doch auch diese Jahre dann aushalten. Also das zum Update. Ja. Mein MacBook ist auf dem Weg und in einer der nächsten Apfelblausch-Folgen werdet ihr da Bescheid bekommen, wie meine Eindrücke so sind. Und das ist ja doch mehr ein Consumer-Bericht. Jemand, der sozusagen ein realistisches Upgrade macht. Er hatte sich vor ein paar Jahren ein MacBook gekauft und aktualisiert dieses jetzt sozusagen. Ich bin nicht ein M4 Pro-Nutzer und mache jetzt ein Upgrade. Und also da fällt mir natürlich dann doch einiges noch mal so auf. Ich weiß gar nicht auswendig, was ist denn noch neu hardware-technisch? Gab es nicht irgendwo auch mal eine Verbesserung der Lautsprecher oder Mikrofone? Irgendwas war da doch in den letzten Jahren bei den Pros oder die Webcam?
Die Webcam natürlich, ja. Das ist schon. Also das ist ganz interessant eigentlich, weil die Webcam, Apple gibt an, dass es eine 12-Megapixel FaceTime-Kamera ist. Alle Tests sagen aber, dass sie nur eine ganz normale 1080p-Auflösung bietet. Hm. Und das ist total seltsam, weil also irgendwas muss da sein. Wenn Apple da drauf besteht, dass es eine 12 Megapixel sein soll, aber erst die Auflösung überhaupt nicht bringt, möglich ist das natürlich schon, dass das irgendwie für die gängigen Videokonferenz-Tools irgendwie softwaremäßig runtergerechnet wird, damit der Videostream nicht, weiß der Himmel was, wie ausufert, aber eigentlich ist es auch irgendwie, ich weiß auch gar nicht, wie das eigentlich ist, wenn man mit dem iPhone, das ja mittlerweile auch schon, wie ist es auch, 12 Megapixel hat, wenn man da FaceTime oder so macht, ob das dann, das geht doch auch nicht mit 12 Megapixel in den Call, oder? Also das wird ja auch von der Auflösung her irgendwie runterskaliert. Nee, das wird schon,
ja, absolut.
Trotzdem ist es ein bisschen komisch, dass man das nirgendwo einstellen kann. Also wenn es denn so ist. Kannst du dann ja auch mal berichten, wie du es findest. Und was natürlich auch ist, im Laufe der Zeit kam Center Stage dazu. Ja, das ist eine Sache, das ist natürlich allein niemals ein Kaufgrund. Aber wenn es da ist, ist es schon nett. Also, ja.
Also, ich werde berichten. Ich wollte aber noch eine andere Story hier zu Ende bringen. Da hatte ich ja um eine Fortsetzung hier im Apfelplausch nicht geworden, sondern ich habe die angekündigt. Meine AirPods Max. Ich wollte mir die 2er ja nicht kaufen, um dem Amazon-Verkäufer meines Vertrauens, der einen 9 US-Dollar Plastikteil verkauft hat und es als Rettung der AirPods Max es sozusagen angepriesen hat, um ihm eine Chance zu geben. Und er hat geliefert. Er hat geliefert.
Ha.
Es ist so, also es ist hier angekommen diese Woche und man stülpt es sozusagen über den Bügel. Stimmt eigentlich gar nicht. Du legst es irgendwie, du presst es so rein. Also wer die AirPods Max genau kennt, ihr habt ja mehr oder weniger so ein Bügelgestell oben und du drückst von oben dieses Plastikteil rein. Das füllt dann den Bügel komplett aus und damit ist unten, wo es am Kopf aufhängt, dann dieses Mesh Netz sozusagen, wieder etwas gestreckt, etwas strammer. Und man fragt sich eigentlich die ganze Zeit, das ist so, wie fast jeder andere Kopfhörer auch auf dem Markt ist. Es ist nicht irgendwie so ein komisches Mesh-Netz, sondern ein durchgehendes, im besten Fall gut gepolstertes Bügelteil. Und nein, Apple muss wieder so ein Mesh-Netz hier durchspannen und auch beim neuen AirPods Max. Deswegen bin eigentlich ganz froh jetzt. Das funktioniert. Es ist jetzt wieder angenehm auf der Kopfhaut und presst mir nicht diese Bügel rein. Ich hatte wirklich Rillen dann. Ich habe es ja schon mal erzählt, in meiner Kopfhaut drin. weil es so krass gegen den Kopf gepresst hat. Das kann es ja auch nicht sein.
Nein. Ja, also ich muss zurück, ich hab mal die Tests von den AirPods Max 2 gelesen, tatsächlich. Die kamen jetzt zuletzt auch. Also ist für mich kein Kauf. Ich habe ja immer noch mein Over-Ears für den Sport hauptsächlich. Aber die Tests lesen sich schon wirklich gut. Also die sagen halt, ja, am Klang kann man, Apple hat ja angeblich da was verbessert und so. Da sagen die Tester auch, ja, also das lässt sich kaum noch weiter steigern. Das war für diese Preissegment schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau, das sich kaum weiter optimieren lässt, so dass man es jetzt auch wirklich hört. Aber halt der H2-Chip, das macht schon eine Menge aus. Vor allem auch die Telefonie soll wirklich deutlich besser geworden sein. Und das ANC, das ist nochmal wohl erstaunlich, also zusammen mit dieser Bauform und das softwaredefinierte ANC ist wohl ein Hammer. Da kannst du wohl wirklich im Flugzeug sitzen und oder in einer Umgebung mit schreienden Kindern und es ist so gut wie alles weg. Mhm. Klingt ganz interessant. Was ich ein bisschen schade finde, Apple hat ja diesen Low-Latency-Mode, gerade für Spiele, und das ist ja leider auch das Problem nur für Spiele. Und das ist wieder mal so eine typische Apple-Anwendung. Du kannst die nicht manuell schalten. ganz im Ernst. Und das geht wohl auch nicht bei jedem Spiel an. Also, ja, und dann hast du wieder sowas, da musst du dich darauf verlassen, dass es funktioniert, so wie es soll. Und ich würde das aber generell immer auf anstellen. Bei Apple Music Lost es, da hat Apple das mal ganz vernünftig gemacht. Da gibt es diesen Automodus und du kannst aber auch einstellen, immer an, auch wenn du mit schlechten Kopfhörern verbunden bist. So soll es eigentlich sein. Und ja, es gibt die Vermutung jetzt, dass die das bei dem Lossless, dem Latenzmodus nicht schaltbar machen, weil das die Akkulaufzeit dramatisch drücken würde. Aber okay, dann wäre es eben so. Aber das kann man ja auch mit dem Hinweis verbinden und so weiter. Also das ist etwas, wo ich dann schon wieder denke, Leute, gerade bei so einem Hi-Fi-Gerät im Hi-Fi-Preis, wenn es so eine Funktion gibt, gut, die gibt es glaube ich bei den AirPods Pro 3 auch, dann gib doch bitte die Kontrolle über die Ein- und Ausschaltung darüber dem Nutzer.
Ja.
Ah, Mann.
Ja, das sind so Sachen. Ich meine, ich habe dir ja auch gesagt, es wäre zu toll. Ich habe hier einen iMac stehen im Office und ich würde den doch gerne einfach nur als Display verwenden. Ja, der hätte einen USB-C-Anschluss, der hätte also so. Nee, geht nicht. Ja, kannst du nicht als externes Display verwenden. Und das sind halt so Sachen, muss das sein. Na gut, also legen wir uns nicht auf. Ich habe übrigens parallel gerade mal geschaut und ich bin mir fast sicher, dass Gemini hier falsch liegt. Denn er gibt mir an, dass mein MacBook Pro aus 2021 die maximale Helligkeit bei 500 Nits hat und das aktuelle, ganz neue MacBook Pro schafft 1000 Nits. Ich dachte mir, die beiden Rechner, die wir haben, Roman, die schaffen auch 1000 Nits.
Ja.
Ist das da nur so eine Peak Brightness, die aber ganz schnell wieder zu Kontrast HDR, die aber ganz schnell wieder runterdrosselt?
Ich weiß es aus dem Kopf gerade nicht. Ich würde mich aber auch bei sowas nie auf die Gemini und ChatGPT-Angaben verlassen. Zu oft ist es.
Ja, aber auch nicht falsch. Auf Apples. Ich muss hier den Alltagstest machen.
Okay. Hast du dein Lichtlabor schon aufgebaut? Ja, und dann
alles schon aufgebaut. Genau. Krasser als der Chip-Test. Ihr könnt euch auf was gefasst machen. Ja, aber auch Akkulaufzeit wird super spannend.
Ja.
Das mal wieder von einem ganz frischen MacBook Pro quasi zu erleben, das habe ich ja auch schon länger nicht mehr. Jetzt, der hat auch seine 700, 800 Zyklen durch. Merkt man natürlich. Also ich freue mich extrem drauf und ihr werdet bald dazu ein Update erfahren. Jetzt haben wir noch eine Mail. Blick ins Postfach und dann geht's auch schon los mit den Themen. Die haben wir jetzt eh schon so ein bisschen abgearbeitet. Der neueste Blick auf die neuesten Produkte. Eine Mail habe ich mir notiert, gescreenshottet, und zwar vom Jens, der echauffiert sich hier über das aktuelle Update von iOS. Hallo ihr Lieben, ich wollte heute das neueste Update von iOS installieren und musste mit Erschrecken feststellen, dass dieses Update 8,9 GB groß ist. Ich weiß ja nicht, warum das so groß ist. Aber vielleicht ist ja ein Buch dabei, 50 Jahre Apple. Aber mal Spaß beiseite. Denken die, dass ich mir nach 3 Updates ein neues Handy kaufe, weil der Speicher voll ist? Ich habe ein 14 Pro Max mit 128 GB. Bin jetzt immer mit dem Speicher zurechtgekommen, aber das hier geht gar nicht. Ja, da ist er nicht der Einzige. Und ja, ein 14 Pro Max, also 128 GB sind schon wenig für ein iPhone, muss man...
Also nicht nur für ein iPhone, das ist allgemein wenig.
Ja,
klar. Leider.
Inzwischen ist das so. Und bei den iOS-Updates, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber die 8,9 Gigabyte kommen ja meistens nicht dazu. Die braucht das iPhone im Grunde nur freien Speicher, um das Update zu laden.
Ja.
Aber das alte hat ja auch einen Speicherplatz benötigt. Aber es muss sozusagen immer noch frei sein. Aber normalerweise hast du diese 9 Gigabyte jetzt knapp in dem Fall nachher nicht einfach automatisch on top. Das war früher schon so ein Ding.
Das ist die Größe des Downloads und dann muss auch immer noch ein bisschen Speicher dabei sein, wenn es dann entpackt wird und so weiter. Also das ist, ja, und da muss ich dazu sagen, es gibt ja auch immer wieder in dem Zusammenhang wird dann irgendwie so von wegen, ja, machen die das absichtlich, um irgendwie ältere Geräte auszubremsen oder auszuschließen? Nein, mit Sicherheit nicht. Das ist einfach, die sind in ihrem Tun einfach in den letzten Jahren völlig maßlos geworden. Aber das ist ein allgemeines Problem. Das ist überall. Das ist bei Apple, das ist bei Chrome, Google mit den. Ich habe den Finder bei mir so eingestellt, dass immer die Dateigrößen angezeigt werden, auch in dem Applications Folder. Und da ist dann also Chrome 1,6 GB, die Chrome App einfach mal. Also das ist, weißt du, mein erster Laptop hatte 1,5 GB Festplatte. Okay, ist von 1998 so, aber um es mal ein bisschen ins Verhältnis zu setzen. Was halt ist, die Entwickler allgemein, also wirklich alle Entwickler, haben völlig jedes Maß verloren hinsichtlich Ressourcenhaushaltung und den Blick auf das, was realistischerweise erwartbar ist beim, auch wenn ich die Downloads im App Store immer so mache teilweise, riesengroß,
ja,
die Anwendungen.
Das stimmt.
Also riesengroß.
Das stimmt. Für so eine olle Lieferservice-App. Von,
ja.
Was ist das? Klar, wir haben jetzt alle tolle Minispiele, während du wartest und so. Das ist alles ganz toll und alles ganz nett. Alles ganz schick. Braucht es das alles? Naja.
Ja, die packen,
ich meine,
halt
es schlagen
rein,
da zwei,
ne?
Herzen in mir. Oder ich sag mal, es gibt zwei Begründungen dafür. Das eine ist schon, wie du sagst, man hat ein bisschen das Maß verloren. Was aber auch daran liegt, dass die Leute, die das entwickeln, meistens 2 Terabyte drin stecken haben in ihren Smartphones, wenn es gerade reicht. Sagen wir 1 Terabyte so. Und man kann sich das, glaube ich, gar nicht vorstellen. Genauso mit den kleinen iPhones. Das iPhone Mini wurde völlig vernachlässigt, im Grunde schon im nächsten Jahr, im darauf folgenden Jahr des Release. Die ganze Software ist völlig am Mini vorbei gebaut, sozusagen designt worden, was auch okay ist. Die meisten haben kein Mini, aber es gab da auch keine Anpassungen oder keine Version fürs Mini. Also kurzum, man entwickelt eben für die neuesten und sehr gut ausgestatteten Geräte. Das ist sozusagen irgendwo auch nachvollziehbar. Auf der anderen Seite kann man das aber auch erwarten, finde ich. Also man kann ja auch erwarten, dass sehr viel sozusagen immer neu dazukommt und die Nutzer erwarten es auch, der Markt erwartet es auch, die Konkurrenz erwartet es, fordert es sozusagen über ihr Tun. Also es ist nicht ganz so einfach, nur ich glaube da auch, da bin ich eigentlich bei dir, ich glaube jetzt nicht, dass Apple hingeht und sagt, wie können wir das größtmögliche Update veröffentlichen. Das wäre ja auch albern und würde ihnen garantiert nicht viel mehr bringen.
Nein, also das ist mit Sicherheit nicht so. Es ist einfach nur, weil man sieht das halt schon seit etlichen Jahren, wie auch die Systeminstallationsgrößen immer größer und größer werden. Und das ist halt, wie gesagt, durch die Bank eine Android-Vollinstallation ist auch irgendwie 10 GB groß. Eine Windows-Vollinstallation, ich weiß gar nicht, wie groß die inzwischen ist, aber die kratzt an 20 GB und mehr. Apple, macOS, Dito. Da hat man halt auch, also gut, bei diesen Systemen, Downloads, bin ich vielleicht noch ein bisschen mehr bereit, das in gewisser Weise zu, weil man da halt schon argumentieren kann, mehr drin ist besser, du hast dann mehr Möglichkeiten, ein System auch resilient zu halten und sehr auf verschiedenste Anwendungsfälle vorzubereiten und so, da muss man auch ein bisschen schauen, also clever wäre es auf jeden Fall auch, verschiedene Packages für verschiedene, für die ganz kleinen Bespeicherten quasi noch etwas angepasst zu sein. Aber da kommt man dann schnell in die Linux-Bereiche und deswegen sind ja auch macOS und Windows kein Linux, weil da kannst du halt wirklich sehr, sehr spezifisch tailern, halt, was du für deine Hardware halt haben möchtest. Aber ja, also bei den App-Entwicklern.
Sorry, dass ich da reingerätsche, aber ich habe gerade wieder gelesen, wie schlecht dieses neue Windows ist und jedes Update, was kommt, macht es irgendwie noch schlechter.
Ich habe
leider kein Windows. einen Rechner mir im Einsatz schon seit Jahren nicht mehr. Das würde mich mal interessieren unter euch. Wir haben ja einige Tellerrand-Zuhörer und Zuhörerinnen, die doch in allen möglichen Ökosystemen unterwegs sind, was ja super ist. Das ehrt uns sehr. Schreibt uns mal. Das würde mich interessieren. Die Microsoft-Aktie, die ist ja auch brutalst verprügelt worden, was jetzt nicht nur mit diesem Update zusammenhängt, auch mit KI und so weiter, aber schon auch, ich höre es auch aus dem Business-Umfeld, dass sich ganz viele Unternehmen mittlerweile überlegen, also wenn jetzt so sozusagen, wenn man sich das Neo anschaut, wenn man sich andere Entwicklungen bei Apple anschaut, jetzt gibt es so ein neues Gerätemanagement, auch, das wird auch immer besser bei Apple, auch, also
ja, das Apple Business.
Da haben sie schon einiges zu verlieren.
Ja, also ich finde es ganz spannend. Ein Kollege von mir, der hat auch vor kurzem noch gesagt, erstens einerseits, wie unglaublich frustriert und genervt er ist über Windows 11, tatsächlich auch wegen dieser, weil es so laggy ist und weil es alles so und gefühlt immer schlechter wird. Und dann im zweiten Atemzug, das hat mich ja wirklich völlig geflasht, weil er, für ihn steht ein Hardwarekauf an irgendwie. Hardware wird, muss Windows 11, ne? Und der sagte, also wenn ich nicht Gaming betreiben würde, dann müsste ich eigentlich zwei Geräte kaufen, aber sonst, wenn es das nicht wäre, wäre es das MacBook Neo. Und das ist so einer, weißt du, der hat noch nie ein Apple-Produkt gehabt, nicht mal ein iPod, der war eigentlich auch immer auch so mit Apple, nein, überhaupt nicht, ist ja, nicht mein Links. Also das war wirklich, das dachte ich schon, so spannende.
Ist wirklich, also ich habe auch einen sehr guten Freund im mit dem kann ich auch über so Technik austauschen und der hat ein Linux-Experiment gemacht vor 2 Jahren oder so, weil er auch mit Windows so unzufrieden war und dann halt den typischen Gang, ja, man sagt, Linux ist das Allheilmittel, ja, da ganz begeistert gewesen, die ganzen Vorteile und so bastlermäßig und man kann alles machen und ein paar Wochen später habe ich so gefragt und ja, wie läuft's jetzt so mit dem Linux? Ist ja ganz toll alles und so. Nee, hör auf, also weg damit. Hat er wieder abgebrochen, weil es halt am Ende doch, es läuft einfach nicht. Es ist zwar toll, wenn du bastelst gerne, aber wenn du auch noch arbeiten möchtest, dann ist es halt schwierig. Und der kommt jetzt zu mir und sagt, das nächste Laptop wird ein MacBook. Sag ich, geht's dir noch gut? Ja klar, also so mit Windows, das will er nicht mehr haben und hat sich jetzt ein iPhone gekauft. Also echt interessante Entwicklungen, wo man am Ende auch sagen muss, da macht Apple im Hardware-Bereich ja schon einiges gerade sehr gut.
Wenn sie dann nur noch im Software-Bereich besser werden würden, das ärgert mich ja wirklich immer noch maßlos.
Ich glaube, da sind wir einfach verwöhnt. Also selbst die macOS-Versionen hier, die müssen meilenweise besser laufen, als was Windows hier in den letzten Monaten, zumindest Jahren, auf den Markt gebracht hat. Sonst würde es diesen Aufschrei nicht geben.
Wir schließen es ab mit einer Bemerkung von mir zum Thema Windows. Ich habe ja vor einiger Zeit dieses LG-Notebook mir gekauft, um Windows mal ein bisschen wieder zu evaluieren. Das habe ich jetzt schon Ewigkeiten nicht mehr angepackt, aber ich habe mir das vorgenommen für die nächste Zeit. Ich werde mal wieder es anmachen. Dann werde ich es anstoßen, dass die 239.000 seitdem verschiedenen Updates, kumulativen Updates und Update-Reparatur-Patch-Fixes geladen werden. Und dann komme ich 2 Tage später wieder und dann werde ich mir nochmal angucken, wie Windows 11 sich auf einem durchaus ziemlich gut motorisierten Laptop der Oberklasse aktuell so geriert. Und dann werde ich berichten.
Das ist ein Deal. Ich packe parallel mein neues MacBook Pro mit M5 aus. Und werde ebenso berichten. Lass uns zu iOS 27 kommen. Wir haben da ein paar neue Berichte bekommen und so lange ist ja auch nicht mehr hin. 2,5 Monate. Mhm. Das ist schon die WWDC. Krass. Time flies. Also iOS 27 soll ja erstens natürlich ein Performance-Upgrade, Bugfixing-Upgrade und so weiter werden. Naja, schauen wir mal. Aber ein Multitasking Siri steht wohl vor der, oh, jetzt habe ich das Wort gesagt, Iris Tür. Iris soll mehrere Tasks, mehrere Aufgaben parallel ausführen können. Ja, also da werden wir doch hellhörig.
Ja, also ich konnte es nicht, das war einfach auch zu gut, die Vorlage. Ich konnte nicht anders, als in die Einleitung der entsprechenden News zu schreiben. Die meisten iPhone-Nutzer würden sich wahrscheinlich aktuell schon, wären schon völlig wunschlos glücklich, wenn Iris wenigstens eine Aufgabe gleichzeitig zur Zufriedenheit bewältigen würde. Ja, also ich meine, ist ja auch wirklich so. Also ja, was steckt dahinter? Iris soll komplexe Anfragen, wie das heißt, von Bloomberg ist der Bericht, bearbeiten und verarbeiten können. Ach, da haben sie auch wieder so ein Beispiel. Und da muss ich wirklich auch ein bisschen so wieder zur Relativierung und zum Realismus mahnen. Weil wenn das schon als Beispiel für eine komplexe Anfrage herhält, dann weiß ich nicht. Also das Beispiel war, eine Route soll ermittelt werden zu einem bestimmten, zu einer Destination und die dann auch gleichzeitig an, also im Anschluss an einen bestimmten definierten Kontakt geschickt werden. So, also ermittle quasi, zeige mir die Route zu Markov und schick das an Lukas. Ja, das ist also die komplexe Anfrage. Mhm. Naja, also ich würde eher unterkomplex nennen und wenn sie immer noch nicht weiter sind als das, dann ist da also... Das klingt erstmal doll, aber also das ist sowieso eine Iris-Ankündigung und also da haben sie sich... Das ist bei aller im Vortrag gebrachten Apple-Begeisterung zurzeit einfach eine Riesenhypothek. Vielleicht nicht so sehr für den Aktienkurs, aber auf jeden Fall für die allgemeine Erwartungshaltung. Dieses Iris-Ding, so oder so, was da auch immer kommt, wenn dann jetzt mit Google Gemini-Unterbau und so weiter, das muss vielleicht jetzt nicht gerade irgendwie der absolute Groundbreaking sowieso sein, aber es muss auf jeden Fall irgendwie substanziell merkbar, fühlbar Verbesserungen bringen. Ja. Sonst wusstest du übrigens, dass man mit Iris nicht mehr abfragen kann, wie spät es irgendwo ist? Ich habe letztens gefragt, wie spät ist es in Florida, in Cape Canaveral, wegen der Mondschussgeschichte da. Nee, also alles, was nicht LA ist, da heißt es dann einfach nur, der sagt dann immer nur in allen Formulierungen, egal, die aktuelle Ortszeit. Also ein weiterer Iris-Fail, nur weil so by the way. Aber ja,
aber also, es ist, wie du sagst. Also ich glaube, die meisten Journalisten, aber auch die meisten Apple-Nutzer wären schon froh, wenn es einen substanziellen Sprung nach vorne gibt, weil man würde Apple endlich zutrauen, dass sie dieses Teil verbessern in den nächsten Jahren. Ich glaube, keiner von uns hält es für realistisch, dass wir hier, ich meine, wir lassen uns gerne überraschen, aber dass wir hier eine unglaubliche neue Iris bekommen werden, die mit Gemini und OpenAI und so weiter überall mithalten kann. Das wird nicht kommen. Aber wenn etwas von dieser versprochenen Systemintegration, KI steuert sein Gerät, wenn es in diese Richtung geht und einige Sachen, die angekündigt sind, auch wirklich so funktionieren und der Unterbau endlich besser funktioniert, die Normalo-Aufgaben endlich wieder funktionieren, dann ist das im Grunde schon ausreichend. Dann sagen wir, okay, es geht in die richtige Richtung, Fehler wurden gemacht, aber ja, passiert mal. Und solange man da quasi jetzt weiter in diese Richtung arbeitet, kann ja auch viel passieren in 2 Jahren. Und ich glaube, alleine dieses Vertrauen da mal wieder zu gewinnen, dass man unglaublich hart verspielt hat in den letzten Jahren. Es wurde eigentlich jedes Jahr schlechter. Und vor allen Dingen ja auch, weil man parallel angekündigt hat, dass Iris besser geworden ist. So, also diese Schere ging ja so weit auseinander. Und damit noch mit diesen Presseinterviews, so viele Milliarden Anfragen werden pro Sekunde an Iris gestellt. Hör doch auf. Also, woher nimmst du die? Werden die von einem M5 Ultra produziert, so im Hinterzimmer? Wer weiß es. Aber also deswegen, ich bin eigentlich schon mit relativ wenig zufrieden auf der WWDC. Ja. Wenn das dann noch funktioniert, so, I'll take it.
Das ist sowieso die Geschichte. Auf der WWDC werden wir wahrscheinlich wieder eine große Ankündigungsoffensive sehen, aber wir haben uns mittlerweile ja schon darauf eingestellt, dass das alles nicht mit 27.0 kommen wird, sondern wahrscheinlich 27.2, 3, 4. Ich würde eher auf 4 bis 5 tippen, also nächstes Frühjahr in einem Jahr. Und du sagst es, also wir müssen erstmal auch den Verfall der bestehenden Funktionen stoppen. Wir hatten das, ich glaube, nicht im Podcast, aber wir hatten darüber geschrieben, dieser grässliche Fail, dass dieses Voice Dictation bei den neueren iPhones nicht mehr funktioniert. Du hast das auch, ich habe das quasi wirklich seit einiger Zeit auch vermehrt Sprachdiktatgeschichten lokal auf dem Gerät verarbeitet werden und nicht mehr in der Cloud. Kann man auch nachprüfen, kann es Flugmodus anmachen und dann gibt es trotzdem noch, funktioniert Diktieren noch, aber halt eben unfassbar schlecht. Und das ist ja auch etwas, was überhaupt nicht dokumentiert ist. Mal funktioniert es halbwegs normal. Ich habe bei mir das Gefühl, manchmal ist es tageszeitabhängig. Wenn in den USA gerade die Büros an der Westküste öffnen, wird es besonders schlimm oder besonders gut, je nachdem. Ich kann es nicht so ganz, aber es ist auf jeden Fall manchmal definitiv eben geht's noch, plötzlich ist es dann, bricht es völlig zusammen und funktioniert faktisch überhaupt nicht mehr. Da hat Apple halt auch überhaupt nicht kommuniziert und auch offensichtlich nicht so richtig, es gibt da Reddit-Fundstellen, einige zu, aber dadurch, dass das nur auf den neuesten iPhones, so iPhone 17 Lineup, wird das offenbar implementiert, ist es noch nicht so dieses, es hat nicht so diese Welle erreicht, so. Aber das muss definitiv auch besser werden. In dem Zusammenhang auch diese zweite Geschichte, das ist keine richtige Ankündigung, aber auch aus dem Bloomberg-Bericht, Apple möchte eine KI-inspirierte Tastatur, Verbesserung bringen. Die soll im Grunde das tun, was Dritttastaturen schon lange tun und Apple selbst auch schon seit Jahren immer wieder mal so behauptet, wir täten das, vor allem halt dadurch auftrumpfen, dass eine bessere Autokorrektur kommt und bessere Wortvorschläge sind und so. Da bin ich auch wieder sehr gespannt, weil vermutlich wird das alles wieder nur für US-Nutzer kommen. Inzwischen steht das ja auch in der Tastatur, ich habe mal geguckt irgendwie, da gibt es ja bei diesen Inline-Feedback, steht ja auch inzwischen da Inline-Feedback US-Englisch. Also inzwischen haben sie es zumindest so da kann man zumindest lesen, dass dieses Feature gibt es nur, wenn es auf US gestellt ist. Und das ist halt auch etwas, das Feature gibt es jetzt auch schon seit, weiß ich nicht, 4, 5 Jahren. Und sie haben es nie für nötig befunden, eine andere Sprache außer US-Englisch zu unterstützen. Und das finde ich, das sind so Kleinigkeiten, da könnte ich mich dann wieder endlos aufregen, wo man dann auch wieder sieht, man missachtet eigentlich über 2/3 aller Kunden. Das mehr wahrscheinlich sogar, wenn du jetzt mal auch China mit dazu nimmst.
Naja. Wortvorschläge auf Englisch sind doch auch sehr gut. Wenn ich auf Englisch tippe und ich habe die Tastatur auf Englisch eingestellt, dann bin ich damit sehr zufrieden. Auf Deutsch sind die grotesk schlecht. Das passt überhaupt nicht. Und da kann man dann allenfalls mal irgendwie einen Satz zu Ende schreiben, weil da noch, weiß ich, ein Punkt kommt oder so. Also das ist wirklich... das ist erschreckend und ich weiß nicht, also bei dieser KI-Tastatur, sowas müsste doch extrem einfach möglich sein. So ein LLM, das ist ja genau dafür gebaut.
Ja, natürlich.
Also Wahrscheinlichkeit, das, ne? Von welches Wort kommt wann. Man fragt sich da schon, dann kannst du das noch trainieren mit deinem, im Grunde eh das, was Apple ja schon seit Jahren tut. KI war ja in gewisser Art und Weise in der allerersten iPhone-Tastatur eingebaut, nämlich dass verschiedene Tasten größer werden, wenn es wahrscheinlicher ist, dass du die jetzt benutzt. Das ist ja bis heute Teil der iPhone-Tastatur und auch Teil, wieso überhaupt das iPhone funktioniert hat. Damals, wo alle gesagt haben, viel zu klein, ist nicht zu bedienen und so. Nee, hat funktioniert, weil die Tastatur Next Level Smart war. Mitgedacht hat sozusagen. Aber es zeigt sich dann wieder, es ist einfach nicht weitergegangen. Autokorrektur, Wortvorschläge, die sind stehen geblieben, irgendwann vor Jahren. Ja. Und also zumindest am iPhone. Ich kann es auch in der Android-Welt wieder nicht wirklich einschätzen, ob es dort viel besser ist. Manche Android-Nutzer sagen mir ja.
Ja, da kommt es wirklich auch sehr drauf an, was du halt hast. Ich habe ja bis vor einer Weile immer die Pixels gehabt und da war ich zumindest zuletzt ganz erstaunt. Die Spracheingabe ist dort... Die war früher immer dafür bekannt, dass sie so schlecht war. Und inzwischen ist die wirklich ziemlich gut.
Auf Deutsch.
Und in einigen Situationen besser als die am iPhone. Also jetzt mit Sicherheit, also bevor Apple angefangen hat, alles zu klopp zu schlagen mit dem Voice Dictation, war es eventuell so, dass man sagen kann, naja. Aber also die am Pixel 10 Pro war das, nee, 9 Pro, wo ich das ausprobiert hatte, war die erstaunlich gut und die konnte vor allem halt auch, du konntest teilweise auch im Text noch korrigieren und hast teilweise noch Geräusche gemacht und andere hatten in der Entfernung irgendwas gesagt und es hat es nicht sofort irgendwie benommen, um da den Text sinnlos weiterzuschreiben. Das war wirklich gut, viel besser als Apple.
Ja, spannend. Wir hoffen also auf iOS 27 mit besserem Iris, mit besserer Tastatur und um das nochmal auf eine positive Note jetzt zu bringen, das sind doch genau diese Nuancen, diese Bereiche, diese Teile von iOS, von Apple Software, wo KI einen Unterschied machen kann in den nächsten Jahren. Und da hoffen wir ganz stark, dass sowas hier weiter in die Richtung getrieben wird. Ich bin mir auch sicher, dass da einiges kommen wird. Aber wenn es denn auch noch so gut funktioniert, wie wir uns das vorstellen, I'm all in.
Apple hat ja zumindest auch anscheinend sich einige Freiheiten rausverhandelt bei dem Google Gemini Deal. Sie haben die Dinger auf ihren, also sie werden es auf ihren eigenen Servern betreiben und sie können offensichtlich auch tief in Gemini eingreifen in die Grundstrukturen und sie können das auch modifizieren und anpassen für die iPhone und Iris-Bedürfnisse. Hm. Das ist also anscheinend schon, man kann vermuten, dass diese Gemini-powered Iris so deutlich anders sein kann, wenn Apple das entsprechend macht, als das Google Gemini.
Vielleicht auch noch ganz anders wird, wenn man weiter daran bastelt. Ja, also es ist zumindest wirklich ein, seit dieser Gemini-Deal da ist, es sind ganz viele sehr viel optimistischer, dass Apple das auf die Reihe bringt, zumindest die Spur halten kann, wieder auf die Spur kommt. Apropos, wie sieht es denn mit dem KI-Rückstand auf der HR-Seite aus? Wie kann Apple Talente halten? Das fragen nicht nur wir beide uns hier, wo wir in Bielefeld und am Bodensee sitzen. Nein, man mag es nicht glauben, auch Tim Cook und Co. machen sich dazu Gedanken. Wie will Apple denn diese Talente halten?
Mit Geld, natürlich, wie sonst. Mit Geld und Aktien, also Geld in Form von Aktien. Aber es ist auch wieder so eine Geschichte. Also Vorgeschichte, ihr habt das vielleicht mitbekommen, jede Menge Leute sind gegangen. Unter anderem auch der Liquid Glass Designer ist gegangen, der hat ausnahmsweise mal nichts mit KI zu tun, aber also viele Talente haben Apple verlassen, sind teilweise zu Meta gegangen, sind zu Google gegangen, es war alles nicht schön zu lesen, für Apple sicherlich auch nicht schön zu erleben. Jetzt möchte man die halt halten, indem man ihnen Aktienpakete anbietet, bis zu 400.000 Dollar, schwer, 200.000 bis 400.000 Dollar. Kritiker sehen es allerdings kritisch, erwartungsgemäß, sonst wären sie ja keine Kritiker. Also die sagen, es wird nichts bringen, weil die Konkurrenz einfach mit viel, viel mehr Geld um sich wirft. Da gibt es ähnliche Aktionen, nicht nur um neue Talente abzuwerben, sondern auch um bestehende zu halten. Und da wird bis zu 1 Million gezahlt. Also ja, also keiner dieser KI-Top-Entwickler, der für Apple arbeitet, auch für Apple wird man nicht für einen Hungerlohn arbeiten. Die werden alle sehr gut auskommen und werden wahrscheinlich sogar in der Lage sein, die exorbitanten Mieten und Grundstückspreise in L.A. zu zahlen. Aber es ist nicht unbedingt so, dass Apple jetzt der Spitzenzahler wäre bei diesen KI-Geschichten. Gerade diese Meta-Gehälter, die teilweise gezahlt wurden, waren ja völlig, völlig abgehoben, so abseits jeder Realitätsschwelle. Das hat Apple sich nie, zu sowas hat Apple sich nie hinreißen lassen. In dem Fall muss ich fast auch sagen, besser ist es. Da wurden ja, also Meta hat ja teilweise 100 Millionen gezahlt, um einen Top-Entwickler abzuwerben, wo man nicht mehr so genau wusste, ob der alleine es jetzt rumreißen wird. Ich meine, die Meta-Modelle entwickeln sich schon rasant, das ist schon so, aber anyway. Also ich finde, es muss auch alles im Rahmen bleiben. Das ist ein bisschen so, wie die Diskussion über bestimmte Ablösesummen im europäischen Spitzenfußball, wo man sich auch teilweise fragt, naja, ne? Aber gut, das ist zumindest ein Versuch von Apple. Ich denke, das kann vielleicht helfen, ein paar Unentschlossenen so einen Nudge zu geben irgendwie jetzt. Also einen großen Impact wird das wahrscheinlich nicht haben.
Ja, wir werden sehen. Das war ein Bericht, allgemein diese Wie will Apple Talente halten, von wem nochmal?
Von Bloomberg.
Von Bloomberg, na gut. Dann soll doch da etwas dran sein, zumindest. Wir haben noch ein letztes Thema für euch an diesem Osterwochenende, nämlich Apple zur Sicherheit des Blockierungsmodus.
Ja, genau, das ist eine ganz kleine Geschichte eigentlich. Also der Blockierungsmodus ist, ihr werdet es vielleicht schon mal gesehen haben, das ist dieser Hochsicherheitsmodus, Lockdown-Modus in den USA genannt, wenn man quasi sich unsicher fühlt, aus begründet oder unbegründet, kann man den einschalten und dann soll das Handy quasi unangreifbar sein gegen Cyberbedrohungen. Apple hat jetzt was dazu gesagt, nämlich zu TechCrunch und gesagt, seit der Blockierungsmodus eingeführt wurde, ist noch nichts darüber bekannt, dass er erfolgreich kompromittiert wurde, beziehungsweise Geräte angegriffen wurden, die damit gelaufen sind. Das ist eine Aussage, der kann man durchaus einiges abgewinnen und auch Glauben schenken, weil Apple durchaus sehr realistisch ist mit seinen Sicherheitsbedrohungen. Wir hatten ja vor kurzem das gesehen. Das war auch eine größere Geschichte unter iOS 18. iOS 18 war ja längere Zeit noch anfällig für eine aktiv ausgenutzte Sicherheitslücke als noch Vorgängerversionen. Da hatte man also die paradoxe Situation, dass iOS 17 und noch frühere Versionen schon gepatcht worden waren, aber iOS 18 noch nicht. Das ist nicht gut angekommen. Daraufhin ist dann relativ zeitnah iOS 18.7.7 ist es, glaube ich, veröffentlicht worden, die diese Schwachstelle eben schließt. Die wurde von Google entdeckt. Ja, also zurück zum Blockierungsmodus. Der ist offensichtlich wirklich sehr sicher. Allerdings, man kann es ja mal ausprobieren, wenn man den aktiviert, läuft nicht mehr viel. Dann wird ganz, ganz viel deaktiviert. Also man kann sich da nicht mehr mit unverschlüsselten WLANs verbinden. Und im Safari, also ganz, ganz viele Webtechniken werden einfach nicht mehr unterstützt. Es gibt, glaube ich, nicht mal Java oder wenn, dann nur sehr eingeschränkt. Es werden keine Anhänge mehr von, also keine entfernten Anhänge von in E-Mails etwa geladen. Das ist wiederum gar nicht so schlecht. Weiß nicht, ob es bekannt ist, aber die in ganz, ganz vielen E-Mails von Unternehmen, ob jetzt nun werblich oder auch irgendwelche Dienste-E-Mails, da werden im Hintergrund, ohne dass man es jemals bemerkt, entfernte Pixel geladen, um eine Vielzahl von Zwecken abzubilden. Und das wird teilweise auch schon eingeschränkt durch iCloud Private Relay, wenn man das aktiviert hat. Aber mit diesem Blockierungsmodus geht da halt gar nichts mehr. Da wird nicht nur das Tracking maskiert, sondern da gibt es gar nichts mehr zu tracken, weil es halt nichts mehr, keine Abrufe mehr gibt. Gut, ich meine, wenn Apple halt sagt, der wurde nicht erfolgreich angegriffen, dann bin ich gewillt, dem zu folgen. Aber das spricht eben auch einfach dafür, wie dermaßen eingeschränkt. Das ist dann immer ein Dub-Phone, mehr oder weniger. Gut, Musik kannst du wohl noch hören, ja.
Soll es ja auch sein, in dem Zustand. Und ja, ich finde es schon allgemein eine ganz coole Funktion, die so ein bisschen unterm Radar fliegt, auch medial. Weil ich weiß gar nicht, gibt es da ein Pendant dazu in der Android-Welt?
Nicht, dass ich wüsste. Es gibt diese Android-Custom-ROMs, die einen ähnlichen Ansatz verfolgen, aber eine Funktion dieser Art gibt es so, glaube ich, nicht.
Ja, und das ist ja schon für ganz viele, bei denen es wirklich um was geht, für Journalisten, verfolgte Personengruppen und so weiter. Also hierzulande, aber natürlich auch in anderen Kreisen, wo es nicht ganz so angenehm zugeht, wirklich verdammt wichtig geworden, gerade in den letzten Jahren. Ja. Und ich finde einfach cool, dass sowas überhaupt bei Apple am Schirm ist. Und man macht sich damit ja auch nicht nur Freunde. Das muss einem ja auch ganz bewusst sein. Deswegen, das sind dann so Sachen und so Features, wo man Apple diesen ganzen, wir kümmern uns um Sicherheit und Datenschutz und so, wieder ein ganzes Stück weit mehr Ernsthaftigkeit und Vertrauenswürdigkeit sozusagen gibt. Denn schon cool.
Ja, stimmt. Übrigens, ganz am Ende, weil wir eben schon sprachen über Musik noch irgendwie, hast du eigentlich iOS 26.4 inzwischen installiert?
Nee, glaube ich nicht sogar.
Du auch noch nicht.
Wegen KI-Playlists und so?
Nee, ja, auch, aber vor allem wegen Konzerttipps und so, die es ja jetzt geben soll. Na gut, da können wir jetzt beide offenbar nicht vernünftig drüber sprechen, weil mir ist letztens nochmal aufgefallen, wie sehr der Spotify-Approach sich da unterscheidet. Ich habe mal das Spotify und das ist ja nun wirklich sehr proaktiv, wenn du jetzt Konzerten folgen möchtest und auch Konzerte aufmerksam wirst. Du kannst, wenn du Künstlern halt folgst, kriegst du halt über Spotify immer Push-Nachrichten, wenn Konzerte angekündigt sind. Und wenn sie, oder irgendwie, sie spielen heute Abend und es gibt noch irgendwie Tickets oder sowas. Also da ist Spotify halt wirklich schon sehr weit.
Mega.
Und bei Apple ist es halt irgendwie immer noch so, okay, wenn die Rolling Stones in der Rose Bowl spielen, okay, dann gibt es vielleicht irgendwo eine Nachricht. Aber alles drunter wird ignoriert.
Ja, gut, das bekommst du auch so mit. Nee, das ist schon spannend. Aber sowas hatte ja Spotify. Bei so Sachen waren die da immer schon irgendwie mit dabei. Nee, habe ich nicht geladen. Mich würden aber mehr diese KI-Playlists dann mal
interessieren. Ja, mich auch.
Aber ja, to be continued.
To be continued. So wie unsere Sendung. In zwei Wochen.
In einer Woche melden sich die Kollegen wieder. Und wir wünschen euch jetzt ein ganz schönes, gesegnetes, darf man das überhaupt sagen? Ich bin kein Priester. Osterfest. Eine schöne kommende Woche. Habt ein schönes verlängertes Wochenende. Und bei euch ist ja kein Feiertag. Bei euch ist Feiertag heute.
Heute
oder bei uns ist Feiertag. So ist es.
Oha.
Ist kein Feiertag. Ja, okay. So, jetzt habe ich es raus. Ja, bei uns waren die Hälfte der Leute heute weg. Die Hälfte hat gearbeitet, so ist es nun mal.
Ja.
Also, jedenfalls, macht's gut. Bis in zwei Wochen. Ganz viele Grüße vom Bodensee.
Schöne Grüße aus Bielefeld. Bis in zwei Wochen. Ciao.
Das war der Apfelplausch. Schön, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche. Diese Sendung ist lizenziert unter Creative Commons. Namensnennung, keine Bearbeitung. 3.0.